Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Heute im Studio Benjamin Hammer. Schönen guten Tag. 230,10 € kostete heute Morgen eine Aktie des deutschen Rüstungsunternehmens Rheinmetall, das auch an den Leopard-Panzern beteiligt ist. Ein weiterer Höchststand. Die Aktie hat seit einem Jahr enorm an Wert gewonnen. In der Ukraine geht es um Krieg und Frieden. In der Politik um schwierige Entscheidungen, welches Kriegsgerät wann geliefert werden sollte. In der Wirtschaft geht es aber natürlich auch ums Geld. Wir schauen in dieser Sendung auf die Rüstungsindustrie. Und außerdem Streik am Flughafen BER von überarbeiteten Beschäftigten und möglichem Flugchaos. Warum die Bundesregierung ihre Konjunkturprognose korrigiert und wie das Land Berlin eine nachhaltige Anleihe herausgibt. Die Worte Inflation und Rezession haben uns in den letzten Monaten ganz schön beschäftigt. Zu Recht, die Inflation, also die Preissteigerung, war im vergangenen Jahr so hoch wie noch nie in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Und vor einer Rezession warnen Ökonominnen und Ökonomen seit Monaten. Auch die Bundesregierung prognostizierte bislang für 2023 ein sogenanntes negatives Wachstum, einen Rückgang der Wirtschaftsleistung also. Doch so wie bei der Inflation eine Verbesserung der Lage sich abzeichnet, könnte es auch bei den Sorgen vor einer Rezession sein. Die Bundesregierung schaut optimistischer auf das neue Jahr und der IFO-Geschäftsklimaindex steigt weiter. Brigitte Scholtes.
Die deutschen Firmenchefs sind weniger pessimistisch, was die Geschäfte in diesem Jahr angeht. Das zeigt sich im IFO-Geschäftsklimaindex, der von zuletzt 88,6 auf nun 90,2 Punkte gestiegen ist. Bis auf die Bauwirtschaft ging es in allen Branchen deutlich nach oben.
Das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht,
sagt Carsten Bjeski, Chefvolkswirt der ING-Bank.
Wir haben den Tiefpunkt erreicht. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es ist ein bisschen mehr aktuell die Hoffnung, dass in den kommenden Monaten alles besser wird und nicht so sehr die Tatsache, dass es wirklich wieder gut läuft.
Zum Zurücklehnen also ist noch keine Zeit, auch wenn die Gasspeicher gut gefüllt und die Energiepreise inzwischen deutlich gesunken sind. Die Rezession scheint aber erst einmal abgesagt. Auch die Bundesregierung erwartet in ihrem Jahreswirtschaftsbericht, den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am frühen Nachmittag vorstellen wird, dass die deutsche Wirtschaft im laufenden Jahr um 0,2% wachsen wird. Im Herbst hatte er noch ein Minus von 0,4% für dieses Jahr vorhergesagt. Auch viele Ökonomen rechnen inzwischen nicht mehr mit einer Rezession, auch die Deutsche Bank nicht mehr. Deren Volkswirt Marc Schattenberg begründet das so.
Nach der vorsichtigen Meldung des Statistischen Bundesamts zur Entwicklung im vierten Quartal, dort wurde ja signalisiert, dass das Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal letzten Jahres stagniert haben dürfte. Damit wäre dann auch trotz unserer Erwartungen einer rückläufigen Wirtschaftstätigkeit im ersten Quartal 2023 laut Definition die Rezession ausgefallen.
Technisch zumindest ist die Ausgangslage also besser. Im kommenden Jahr dürfte es weiter aufwärts gehen. Die Bundesregierung rechnet da mit einem Plus von 1,8%. Doch ob das nicht zu optimistisch ist, Marc Schattenberg von der Deutsche Bank Research verweist auf die USA.
Wir gehen davon aus, dass gerade in den Vereinigten Staaten es in der zweiten Jahreshälfte zu einer rückläufigen Wirtschaftsaktivität kommt, weil dort die Geldpolitik so stark gestrafft wurde, dass es durchaus zu einer leichten Rezession kommen könnte. Und das wird natürlich auch ein Gegenwind für die deutsche Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte.
Daneben gäbe es viele Herausforderungen, die deutsche Wirtschaft bewältigen müsse, mahnt ING-Chefvolkswirt Bjeski. Neben dem Energieproblem die weiter hohe Inflation und die dadurch sinkende Kaufkraft etwa. Ein Selbstläufer wäre ein leichter Aufschwung also nicht, warnt Bjeski. Denn Deutschland habe auch mit einer strukturellen Krise zu kämpfen.
Wir haben die ganzen Probleme. Rückstand bei der Digitalisierung, bei der Infrastruktur, die ganze Energiewende, die ja auch noch beschleunigt werden muss. Die höheren Energiepreise. Probleme Standort Deutschland. Also das ist eine ganze lange Liste, die dafür spricht, dass das deutsche Wachstum in den kommenden 1-2 Jahren nicht in den Himmel schießen wird, sondern dass wir mit Stagnation zu tun haben werden. Wir brauchen wirklich deutliche Strukturveränderungen. Wir brauchen mehr Investitionen, denn nur dann kann Deutschland in den kommenden Jahren auch wieder dahin zurückkehren, wo es irgendwann mal stand, nämlich als Wachstumslokomotive von Europa.
Der IFO-Index steigt. Die Bundesregierung rechnet im Jahr 2023 nicht mehr mit einer Rezession. Frage an Samir Ibrahim an der Börse in Frankfurt am Main. Das sind jetzt auf den ersten Blick positive Nachrichten auch für Anlegerinnen und Anleger. Gibt es da Reaktionen?
Naja, es sind in gewisser Weise positive Nachrichten. Natürlich, wenn sich die Wirtschaft erholt, dann sieht man das am Aktienmarkt auch gerne. Hat aber immer einen Nachteil. Grundsätzlich kann natürlich die Zinspolitik sich gefordert sehen, dagegen anzugehen, auf diese Art und Weise die Inflation zu bekämpfen. Den DAX hat es erstmal nach unten gerissen. Inzwischen hat er sich ein bisschen erholt, steht wieder über 15.000 Punkten, konkret bei 15.034 Punkten. Das ist aktuell ein Plus von 0,4%.
Samir Ibrahim in Frankfurt, wir sprechen gleich weiter. Jetzt schauen wir erstmal nach Berlin. Über den Hauptstadtflughafen BER wurde ja jahrelang gelacht und gelästert. In den vergangenen Monaten lief der Betrieb aber ziemlich stabil. Da dürfte es die Betreiber ärgern, dass die Gewerkschaft Verdi heute ausgerechnet am BER zu einem Warnstreik aufgerufen hat. Patrick Buchmüller berichtet.
Die Gewerkschaft Verdi hat rund 6.000 Beschäftigte aufgerufen, bis Mitternacht ihre Arbeit niederzulegen, nachdem die Tarifverhandlungen vorgestern erfolglos geblieben sind. Am BER wird heute kein Passagierflug abheben oder landen. Das hat die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg angekündigt. Alle 300 Verbindungen sind gestrichen, 35.000 Passagiere sind betroffen. Nur insgesamt 4 Flüge werden nach Leipzig-Halle und Dresden umgeleitet. Die Lufthansa teilte mit, den Kunden seien Alternativen angeboten worden. EasyJet hat viele Flüge auf morgen verschoben. Ryanair kündigte an, dass ihre Kunden individuell informiert werden. Verdi erklärte, dass es eigentlich um 3 verschiedene Tarifkonflikte geht. Bei der Flughafengesellschaft und bei den Bodenverkehrsdiensten fordert die Gewerkschaft 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von einem Jahr. Die Arbeitgeber wollen die Laufzeit auf 3 Jahre anlegen. Bei den Beschäftigten der Luftsicherheit will Verdi höhere Zuschläge für Überstunden sowie bei Nacht-, Feiertags- und Sonntagsarbeit durchsetzen. Kritik an dem Streik kam im Vorfeld schon vom Flughafenverband VDA. Der Ausstand sei unangemessen, zehntausende Passagiere seien die Leidtragenden. Verdi rechtfertigt, die bisherigen Angebote der Arbeitgeber seien unzureichend gewesen.
Samir Ibrahim an der Börse in Frankfurt. Sorgt dieser Streik auch bei Ihnen für Unruhe?
Naja, noch nicht. Warnstreiks stecken Aktienkurse in der Regel ja recht gut weg. Das ist ja immer so eine relativ kurze und einmalige Sache. Man beobachtet die Sache natürlich, aber man wartet vor allen Dingen darauf, was sind die Abschlüsse, weil dann wird es interessant und dann geht es ums Geld und dann kann man eben auch durchrechnen, was wird das Unternehmen am Ende kosten. Nichtsdestotrotz muss der Laden ja laufen und darüber wollen wir jetzt auch mal reden mit David Kohl vom Bankhaus Julius Baer. Er ist dort Chefvolkswirt. Es geht ja eben auch darum, wie in der Zukunft, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren auch die Abfertigung beispielsweise gemacht werden kann, wer da zur Verfügung steht, wie man ihn auch holt. Es gab einen Tarifabschluss, 20 Euro Stundenlohn für die Abfertiger, gerade bei den Kontrollen. Jetzt sind die Arbeitgeber etwas zurückhaltend, auch sie haben höhere Kosten. Steht uns denn ein wilder Sommer wieder ins Haus, wie wir ihn letztes Jahr gesehen haben, wenn sich die Parteien nicht so richtig einigen können?
Ja, ausschließen kann man das nicht. Und natürlich, wenn die Bedingung ist, dass man sich nicht einigt bei den Arbeitgebern und bei den Arbeitnehmern, ja, dann wird es problematisch, dann wird es in der Reisebranche problematisch und dann kommt auch der Druck. Gleichzeitig muss man festhalten, dass diese höheren Lohnforderungen und auch der Mangel an Arbeitskräften ja auch eine andere Bewegung irgendwann auslösen wird, nämlich mehr das maschinell zu gestalten, so gut es eben geht. Das würde dann auch in diesen wichtigen Dienstleistungsbranchen die Produktivität erhöhen. Das würde für Unternehmen auch natürlich das verlässlicher machen. Und das lohnt sich eben erst dann, wenn wirklich hier diese Gewerkschaftsforderungen kommen und sagen, ihr müsst auch höhere Löhne zahlen für die einfachen Arbeiten.
Also elektronische Scanner am Flughafen, dadurch, dass die Gewerkschaft mehr fordert?
Es ändert natürlich die Kalkulation der Unternehmen. Es ändert die Kalkulation, sobald sie damit rechnen müssen, dass eben günstige Arbeitskräfte nicht zur Verfügung stehen, sondern dass eben Arbeitskräfte in Deutschland eher höhere Lohnforderungen haben und vielleicht als Gegenleistung dann eher qualifiziertere Aufgaben wahrnehmen müssen.
Jetzt ist das ja nicht der erste Streik, den wir in den letzten Wochen gesehen haben. Wer jetzt in letzter Zeit auf Briefe oder Pakete gewartet hat, hat gemerkt, auch bei der Post wurde gestreikt, 2,5 Tage insgesamt. Die nächsten stehen schon vor der Tür, öffentlicher Dienst, das interessiert ja dann immer gleich alle. Stehen uns da jetzt wilde Streikwochen bevor, wenn wir so hören, wie weit die auseinanderliegen?
Ja, ausschließen kann man das nicht. Wenn man ins Ausland schaut, zum Beispiel Großbritannien, dann haben wir dort eine Streikdichte inzwischen erlebt, die an die 70er, 80er Jahre erinnert. Ganz so schlimm wird es vielleicht nicht werden in Deutschland. Und hier ist so ein bisschen gefragt, wie ist der gesellschaftliche Konsens? Wie geht man mit diesen höheren Preisen um? Und wie viel Last tragen eben alle Parteien durch diese höheren, durch die gestiegenen Lebenshaltungskosten? Und hier bringt es natürlich was, möglichst viel miteinander zu reden. Das stärkt die Solidargemeinschaft. Und unsere Gefühl oder unsere Einschätzung für Deutschland ist, das ist besser als in anderen Ländern. Das ist besser insbesondere als in Großbritannien. Also von daher würde ich, glaube ich, auf der positiven Seite bleiben und sagen, ja, es wird Streits geben. Ja, es wird darum gehen, wer trägt denn die Lasten von den gestiegenen Lebenshaltungskosten. Aber es muss nicht ganz so schlimm werden wie in anderen Ländern.
Schon mal einen Lichtblick. Es gibt aber ja unterschiedliche auch Strukturen, die da gefordert werden. Parteien, wir haben es in dem Beitrag ja auch gerade gehört, liegen ja sehr weit auseinander, auch bei der Art und Weise, wie sie sich das vorstellen. Die einen sagen, ja komm, wir machen für ein Jahr jetzt diese Laufzeit. Die Arbeitgeber wollen lieber 3 Jahre. Was ist da das nötige, mögliche Mittelmaß? Was ist der richtige Weg?
Gut, für die Arbeitgeber sind natürlich längere Abschlüsse immer ein etwas, wo man hin möchte, weil man dann eben nicht so schnell wieder diese Risiken hat, neu zu verhandeln. Das ist also die Präferenz. Für die Arbeitnehmer ist es gerade mit dieser neu entfachten Inflation, die wir haben, eher gewollt, hier kürzere Abschlüsse zu haben, weil man dann nachbessern kann, wenn diese Inflation eben nicht so schnell zurückkommt, wie von vielen erhofft, wie von vielen gewollt. Also da ist man nicht auf einer Linie. Und jeder fordert im Prinzip etwas, was seiner Klientel dann zugutekommt.
Ein Stichwort noch, diese Einmalzahlungen, die ja auch immer eine größere Rolle spielen im Augenblick. Sind die sinnvoll?
Die sind sinnvoll einmal, weil sie der Inflation nicht so viel anhaben, weil die fallen ja dann wieder weg nach Ende der Laufzeit. Auf der anderen Seite bringen sie an natürlich niedrigeren Einkommensgruppen mehr, prozentual mehr als höheren Einkommensgruppen. Langfristig können Sie sagen, das hilft der Maschinisierung, das hilft der Produktivitätssteigerung in den Unternehmen, der Antrieb, hier mehr Produktivität zu erzielen in diesen Berufen, wird höher gesetzt. Gleichzeitig wird es wahrscheinlich dazu führen, dass diese Berufe eben nicht mehr wettbewerbsfähig sind, nicht mehr in dem Maße angeboten werden, nicht mehr in dem Maße die Arbeitsplätze angeboten werden. In dem jetzigen Umfeld wahrscheinlich nicht schlimm.
Sagt David Kohl, Chefvolkswirt vom Bankhaus Julius Bär. Herzlichen Dank.
Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber fragen wir mal etwas pauschal. Welche Einzelwerte fallen Ihnen heute auf?
Na, natürlich Rheinmetall, aufgrund der politischen Lage schon, ist heute sehr gesucht. 1,5% geht die Aktie nach oben. Da locken natürlich gute Geschäfte. Google hat ein großes Problem. Eine neue Klage des US-Justizministeriums soll seine Marktmacht missbraucht haben. Da geht es für die Aktie vorbörslich schon um 2,5% nach unten.
Und noch der Blick auf den Eurokurs, den Anleihmarkt und den Goldpreis.
Ja, der Euro bei einem Dollar 0,8,67 quasi unverändert. Die Umlaufrendite ist etwas zurückgekommen auf 2,10%. Und der Goldpreis ebenfalls leicht gesunken, steht jetzt bei 1.923 US-Dollar je Feinunze.
Samir Ibrahim war das, an der Börse in Frankfurt am Main. Geld investieren und dabei gleichzeitig etwas vermeintlich Sinnvolles, Gutes tun, das ist die Idee nachhaltiger Fonds und Anleihen. Und das kommt bei vielen Investoren und Investorinnen gut an. Das Land Berlin will nun eine nachhaltige Anleihe herausgeben. Ob und wie genau sich auch Privatanleger beteiligen können, ist allerdings noch nicht ganz klar. Daniela Siebert.
750 Millionen Euro will das Land Berlin mit seiner ersten Nachhaltigkeitsanleihe erwirtschaften. Die Zielgruppe der Anleger umreißt Frederik Bombosch, Pressesprecher der Senatsverwaltung für Finanzen, so.
Das sind institutionelle Anleger, da sind aber auch Banken dabei und dann ist es durchaus auch möglich, dass private Anleger bei den Banken die Berliner Nachhaltigkeitsanleihe entsprechend erwerben.
In Kürze solle die Anleihe erhältlich sein, heißt es offiziell. Wann genau sie ausgegeben wird, dürfe aus rechtlichen Gründen derzeit noch nicht verraten werden, so Bombosch. Auch nicht, bei welchen Institutionen sie zu haben sein wird. Ganz eindeutig ist aber schon das Motiv, das das Land Berlin mit diesem Manöver verfolgt. Die neue Anleihe soll 36 Projekte aus den letzten 3 Jahren refinanzieren, die einen sozialen oder ökologischen Charakter haben.
Es ist beispielsweise dabei das Programm Berliner Mischwald des Landesbetriebes Berliner Forsten. Da geht es darum, die Berliner Wälder klima- und zukunftsgerecht umzubauen und eben die Biodiversität zu fördern. Es gibt ein Projekt wie das Berliner Schulmittagessen, das seit einiger Zeit kostenlos ist. Oder auch den Um- und Ausbau von U- und Straßenbahnlinien, die darüber finanziert werden.
Über die Anleihe dürfen nur Projekte finanziert werden, die zu mindestens einem der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen beitragen. Berlin ist längst nicht das erste Bundesland, das einen solchen Weg geht. Aber es ist eines der ersten. Den Auftakt hatte Nordrhein-Westfalen 2015 gemacht. Dort hat man inzwischen schon die 9. Nachhaltigkeitsanleihe ausgegeben. Beweis genug, dass diese Geldquelle gut sprudelt. In der Berliner Finanzverwaltung springt man nun also auf diesen fahrenden Zug auf. Das weltweite Volumen für nachhaltige Anleihen geht mittlerweile in die Milliarden. Hendrik Burs vom Ratgeber Finanztipp.
Berlin gehört schon noch zu den Pionieren, aber ist nicht der erste staatliche Herausgeber von so einer Nachhaltigkeitsanleihe. Polen ist da ein Vorbild, ist vor rund 6 Jahren gestartet. Frankreich und Belgien haben auch grüne Anleihen. Und 2020 hat dann der Bund die erste deutsche nachhaltige Staatsanleihe rausgebracht. Aber das Konzept ist trotzdem noch frisch und viele andere öffentliche Haushalte haben diesen Schritt eben noch nicht gemacht.
Für Privatanleger könnte die Berliner Nachhaltigkeitsanleihe durchaus interessant sein, schätzt der Wirtschaftsexperte.
Berlin hat wie alle deutschen Bundesländer hervorragende Ratings und wird seine Schuldscheine ganz sicher zurückzahlen. Eine andere Frage ist dann, wie lukrativ das für mich als Investor ist. Staatsanleihen von guten Schuldnern bringen wenig Rendite. Manchmal hat man sogar Kursverluste. Und gerade Einsteigern beim Investieren würde ich dann stattdessen sagen, geht lieber zum soliden Tagesgeld oder Festgeld. Da ist die Rendite nämlich transparenter.
Allerdings ist nicht ausgemacht, wie viele Anteile Privatanleger werden zeichnen können, räumt Senatssprecher Bombusch ein. Manche Investoren dürften die Anleihe einfach in ihrem Portfolio lagern. Es seien aber weitere Nachhaltigkeitsanleihen geplant.
Das Land Berlin und eine nachhaltige Anleihe. Das war ein Beitrag von Daniela Siebert. Olaf Scholz, der Bundeskanzler, hat es vor etwa einer halben Stunde bestätigt im Bundestag. Deutschland wird Leopard 2 Panzer an die Ukraine liefern. Panzer aus anderen Ländern und Beständen sollen auch kommen. Nach den Meldungen über die Freigabe vom Vortag stieg die Aktie eines Unternehmens aus Düsseldorf am Morgen zwischenzeitlich auf ein neues Allzeithoch, die Aktie von Rheinmetall. Grund genug, dass wir uns das Unternehmen einmal genauer anschauen und das machen wir zusammen mit David Zajons, der den Konzern von Köln aus beobachtet. Hallo, Herr Zajons.
Guten Tag, hallo.
Rheinmetall, heißt es immer wieder, baut die Leopard-Panzer gar nicht, wurde aber in den vergangenen Wochen immer wieder im Zusammenhang mit den Panzern erwähnt. Welche Verbindungen gibt es da?
Na, also zum einen kommt die Kanone des Leopard 2 Panzers von Rheinmetall. Die sind also durchaus beteiligt, wenn auch der Leopard an sich von Krauss-Maffei-Wegmann hergestellt wird, einem anderen deutschen Rüstungsunternehmen. Zum anderen hat Rheinmetall mehr als 100 Leopard Panzer auf seinem Hof stehen. Die haben sie in der Vergangenheit mal zusammengekauft, im Grunde wie so ein Gebrauchtwagenhändler. Und die wären potenziell einsetzbar. Die 14 Panzer, über die wir jetzt sprechen, die die Bundesregierung zugesagt hat, die kommen wohl aus Beständen der Bundeswehr, also nicht von Rheinmetall. Aber wenn jetzt in Zukunft noch mehr Leopard-Panzer an die Ukraine geliefert werden sollten, der Bundeskanzler hat das heute schon so ein bisschen angedeutet, dann könnten wiederum die alten Rheinmetall-Panzer noch zum Zug kommen. Da würde es allerdings viele Monate dauern, die fit zu machen für den Einsatz in der Ukraine. Und es gibt noch eine Option, noch mehr Panzer. Es gibt noch mal 29 weitere Leopard 2, die Rheinmetall gerade schon vorbereitet, und zwar für einen Ringtausch. Tschechien und die Slowakei sollen die kriegen, weil die wiederum eigene alte Sowjetpanzer bereits an die Ukraine abgegeben haben. Und diese Ringtausch-Leopard-Panzer von Rheinmetall, die wären wohl schon jetzt im Frühjahr fertig. Wenn Tschechien und die Slowakei sagen würden, wir verzichten vorübergehend auf die, dann könnten die schon bald an die Ukraine gehen. Tschechien hat dem allerdings jetzt schon mal eine Absage erteilt.
Klingt grundsätzlich nach einer Zeit guter Geschäfte für Rheinmetall?
Allerdings, Sie haben es ja schon gesagt, der Aktienkurs im Höhenflug, der hat sich innerhalb eines Jahres, also verglichen mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs, mehr als verdoppelt. Rheinmetall rechnet im militärischen Geschäft mit Umsatzsteigerungen von 15-20% pro Jahr. 1200 neue Mitarbeiter wurden jetzt im vergangenen Jahr eingestellt. Also es ist schon sehr deutlich, dass das Unternehmen durch diesen Krieg wirtschaftlich profitiert. Und es gibt ja noch dieses 100-Milliarden-Paket der Bundesregierung. Da wird Rheinmetall vermutlich auch noch Aufträge daraus kriegen.
Jetzt haben Rüstungsunternehmen oder Unternehmen mit viel Rüstung im Portfolio in Deutschland nicht gerade einen guten Ruf. Sie stellen Waffen her. Mittlerweile aber sprechen zum Beispiel auch viele Grünen-Politiker und Politikerinnen wohlwollend über die Waffen und die Hersteller. Vollzieht sich da ein Imagewandel?
Das ist sicher so. Gerade in Deutschland wurde die Rüstungsindustrie in den vergangenen Jahren ja sehr misstrauisch gesehen, von der Bevölkerung, aber auch von Teilen der Politik. Nicht ohne Grund, muss man sagen. Wenn wir uns Waffendeals mit Ländern wie Saudi-Arabien anschauen, die ja menschenrechtlich jetzt nicht gerade eine weiße Weste haben, um es vorsichtig auszudrücken, dann war das in der Vergangenheit auf jeden Fall schwierig. Jetzt zeigt sich aber eben auch, wenn es drauf ankommt, braucht es eine starke eigene Rüstungsindustrie, um unabhängig zu sein von ausländischen Anbietern. Und Rheinmetall selbst, die nutzen das natürlich jetzt. Die pflegen dieses neue Image ganz gerne. Der Vorstandschef, der sagt immer wieder, wir sind keine Kriegsgewinner oder Kriegsgewinnler, wir sind Krisenhelfer.
Die Bundesregierung, die hat sich mit ihrer Leopard-Entscheidung ja recht viel Zeit gelassen. Offiziell bis heute, dass dann verkündet wurde. Sie selbst spricht von einer sorgsamen Abwägung in schwierigen Zeiten. Andere wiederum werfen ihr eine zögerliche Haltung vor. Dieses Hin und Her, das manche sehen, beziehungsweise die zögerliche Haltung, hat die Auswirkungen auf den Ruf der deutschen Rüstungsindustrie?
Ja, das scheint so zu sein. Also Rüstungsindustrie und Verteidigungspolitik, die sind logischerweise eng miteinander verbunden. Es braucht zum Beispiel ja Exportgenehmigungen. Die Diskussion haben wir ja gerade auch, was den Leopard-Panzer angeht. Und wenn die Bundesregierung als unzuverlässiger Partner wahrgenommen wird, international, ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, das sei mal dahingestellt. Aber das färbt natürlich auf die Rüstungsindustrie ab. Ein prominentes Beispiel ist Polen. Auch die rüsten jetzt natürlich auf im Zuge der russischen Aggression. Und sie kaufen aber nicht beim großen Nachbarn ein, nicht in Deutschland, was ja eigentlich naheliegen würde, sondern sie decken sich in den USA ein und in Südkorea am anderen Ende der Welt. Im vergangenen Jahr hat Polen 1000 Panzer aus Südkorea bestellt, dazu noch Haubitzen und Flugzeuge. Und da liegt natürlich die Vermutung nahe, dass der Streit mit Deutschland um die Militärhilfe für die Ukraine da auch eine Rolle spielt. Gleichzeitig wächst jetzt natürlich auch der Kuchen, was das Rüstungsgeschäft angeht. Der Kuchen insgesamt wächst, weil ja weltweit aufgerüstet wird, sodass die deutschen Rüstungsfirmen trotz solcher Probleme mit dem Ruf Deutschlands dann immer noch von dieser jetzigen Situation profitieren.
Die wirtschaftliche, die finanzielle Seite der Leopard-Panzerlieferungen an die Ukraine, das waren Einschätzungen von David Zajons. 13.57 Uhr, Sie hören im Deutschlandfunk die Sendung Wirtschaft am Mittag und wir schauen auf die Kommentare unserer Zeitungskolleginnen und Kollegen. In der Wirtschaftspresseschau geht es unter anderem um die erste Runde der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst, die ergebnislos vertagt wurde. Die Neue Presse aus Coburg schreibt:
Es ist eine Lohnforderung von historischer Dimension. Seit fast einem halben Jahrhundert waren die Gewerkschaften in Tarifrunden des öffentlichen Dienstes nicht mehr so begehrlich. Warum es ausgerechnet 10,5% höhere Entgelte sein sollen, wird nicht erklärt. Hauptsache zweistellig. Das ist offenkundig die Botschaft zum Auftakt. Die Frankfurter Rundschau rechnet vor, sollten sich die Gewerkschaften mit ihren Forderungen durchsetzen, kämen für die Städte und Gemeinden wohl zusätzliche Personalkosten von fast 20 Milliarden Euro hinzu. Ihre Botschaft: Das können wir uns nicht leisten. Bloß so einfach ist das nicht. Viele Menschen bei der Müllabfuhr, in der Pflege, in den Kitas oder der Verwaltung haben eher niedrige Gehälter und sind wegen der steigenden Preise auf Gehaltssteigerungen angewiesen. Die Ludwigsburger Kreiszeitung meint: Ein Inflationsausgleich muss freilich drin sein. Die neue Regierungsprognose einer jahresdurchschnittlichen Inflationsrate von 6% sollte die Richtschnur für die Verhandlungen sein. Die Börsenzeitung bemerkt zum Bundesgerichtshof, der die Rechte von Inhabern von Prämiensparverträgen gestärkt hat: Das Gericht in Karlsruhe legte bisher einige wesentliche Grundsätze fest, aber längst nicht alle Details. So geht das Rätselraten weiter. Gleitende Durchschnitte oder Monatswerte, Hypothekenpfandbriefe oder börsennotierte Bundeswertpapiere, Laufzeiten von 9 bis 10 Jahren oder aber von 8 bis 15? Es sind Gelehrtendiskussionen, die wohl kein gewöhnlicher Mensch jemals ernsthaft mit seiner Sparkasse oder Bank geführt hätte. Doch eine Entscheidung ist unumgänglich, um eine Nachzahlung berechnen zu können. Je nach Methode müssen die Geldhäuser für jeden Kunden gut und gerne einige tausend Euro mehr oder weniger berappen.
Das war die Wirtschaftspresseschau. Über harte Arbeitsbedingungen in der Paketbranche berichten gleich die Kolleginnen und Kollegen von Deutschland heute nach den Nachrichten. Und das war Wirtschaft am Mittag. Besten Dank für Ihr Interesse, sagt Benjamin Hammer.